SRF 2 Kultur.
Heute startet das Jazzfestival in Willisau und dort mit von der Partie ist diesmal auch das Schweizer Trio Karl ein Karl. Karl ein Karl setzt sich seit 30 Jahren immer wieder musikalisch mit Texten auseinander und inszeniert sie manchmal auch. Zuletzt das Stück Der Bio-Adapter oder in den 90er Jahren eine Sprechmusik auf Texte von Konrad Bayer. Da versuchte man auszuloten, auf wie viele verschiedene Arten man eigentlich Ja sagen kann. Peter Kaffrey, der Bassist im Trio Karl ein Karl, kann trotzdem noch Nein sagen, zum Beispiel auf die Frage von Jodok Hess, ob es neue Stücke gäbe für Willisau, neue Kompositionen.
Nein, wenn wir konzertieren, spielen wir keine Kompositionen, wir spielen frei. Wir wissen anfangs des Konzertes nicht, was rauskommt. Das ist eigentlich ein großer Teil unserer Freude an der Musik, dass wir nie wissen, was kommt und dass wir immer uns freuen auf Unerwartetes.
Das Unerwartete, das ist also das Einzige, was im Trio Karl ein Karl vorhersehbar ist. Denn Konzepte bringen Peter Kaffrey, Alfred Zimmerlin und Michel Seignet keine mit auf die Bühne. Bis auf eines.
Und das einzige Konzept ist, dass man versucht, eine gute Musik zu machen auf der Bühne, die eine klare Form hat, die spannend ist.
Und die vor allem eins nicht sein soll, beliebig. Karl ein Karl schöpfen ihre Musik aus dem reichen Fundus ihrer Erfahrungen, aus ihrer Geschichte als Musiker. Der Bassist Peter Kaffrey aus der ganzen Jazz-Tradition, der Gitarrist Michel Seignet aus der Klassik und aus dem Rock, der Cellist Alfred Zimmerlin aus seiner Arbeit als zeitgenössischer Komponist. Und in der Umsetzung dieser Erfahrungen haben sich die drei eben keinerlei Grenzen gesetzt.
Es gibt keine Abmachungen, weder formaler Art, noch materialmäßiger Art, noch gestischer Art, nichts.
Kann da auch ein Standard vorkommen zum Beispiel?
Ja, es kann vielleicht mal aufleuchten, aber es wird sicher kein Standard gespielt.
Standards gespielt, also die Songs aus dem Great American Songbook, das hat Peter Kaffrey zu Beginn seiner Karriere, damals im Africana in Zürich. Danach kam eine Phase der Befreiung, Free Jazz war angesagt. Und dann kam eben Karl, ein Karl.
Guten Morgen, kommen Sie herein.
Ja.
Es freut mich, Sie zu sehen.
Ja.
Nehmen Sie Platz.
Ja.
Ich hoffe, Sie befinden sich wohl.
Ja, ja.
Wohl befinden sich die drei von Karl ein Karl seit 30 Jahren. Und das wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie immer zweigleisig unterwegs waren. Da gab es die großen Projekte, die Musiktheater, die szenischen Sachen und daneben immer wieder die Improvisationen zu dritt. Die sind sozusagen das Labor von Karl ein Karl. Und genau das ist dieses Jahr zum ersten Mal auf der großen Bühne in Willisau zu hören. Denn wenn man vom Jazzfestival Willisau für ein Konzert angefragt wird, dann gibt es nur eine Antwort.
Natürlich ja.
Es ist eigentlich ein schönes Jubiläum. 3x13. 3x13 Jahre Jazz in Willisau. Und dazu gibt es jetzt ein gewichtiges Werk. Ein Buch zum Jazzfestival Willisau. Gewichtig auch im wörtlichen Sinn. Gut 3 Kilo Papier umfasst es. Der Titel: Willisau and All That Jazz, eine visuelle Chronik. Das Buch von Olivier Senn umfasst beinahe 40 Jahre Willisauer Jazzgeschichte und versammelt Texte und Bilder, Innen- und Außensichten. Jazzredaktor Beat Blaser hat Olivier Senn zum Gespräch getroffen.
Olivier Senn, der Luzerner Journalist Meinrad Buchholzer, hat vor einiger Zeit schon ein Buch über das Jazzfestival Willisau veröffentlicht. Was erzählt Ihr Buch Neues?
Buchholzers Buch ist 2003 erschienen. Das ist eine eigentliche Geschichtsschreibung. Es ist ein Textband über Willisau, der erzählt die Geschichte eigentlich. Und unser Buch macht etwas anderes. Es ist eigentlich eine Sammlung von Quellen, die sich gewissermaßen selber erzählen. Also auf der einen Seite haben wir massenhaft Bildquellen drin, also es gibt viele, viele Fotos von Musikern in Aktion, offstage, onstage, vom Camping, vom Essen, vom Zelt, von der ganzen Willisau-Atmosphäre. Und auf der anderen Seite sind da natürlich die Posters von Niklaus Troxler. 180 und mehr ikonisch gewordene Posters, die die Konzerte beworben haben, und zusammen bringen die das Visuelle dieser Chronik herüber. Auf der anderen Seite haben wir Texte im Buch, die Niklaus Troxler selber geschrieben hat. Das sind Erinnerungen an die Konzerte, ausgehend von den Fotos auch, wo er sehr viel intern eigentlich preisgibt, seine Gedanken, Gedanken zur Finanzierung, Geschichten, lustige Geschichten, traurige Geschichten, wirre Geschichten, wie es in den 70er und 80er Jahren einfach auch wilde Sachen gab. Und das ist sozusagen die persönliche Perspektive.
Das ist ja der Vorlass, wenn man das so sagen kann, von Niklaus Troxler, den Sie verarbeiten, indem Troxler diesen Vorlass an die Hochschule Luzern gegeben hat. Mhm. Was gehört noch zu diesem Vorlass?
Ja, sehr akribisch hat er Pressereaktionen gesammelt. Dann hat er die Programmbroschüren, die es für jedes Festival gab, gesammelt. Und das Filetstück, kann man sagen, das sind über 700 Stunden von meistens eigentlich unveröffentlichten Tonaufnahmen.
Die natürlich nicht im Buch erscheinen. Wo erscheinen sie?
Die sind archiviert worden von unserer Bibliothek. Und zwar haben wir das als Dauerleihgabe nach Lugano gegeben in die Nationalphonothek. Und dort werden sie digitalisiert und man kann sie an rund 50 Hörstationen überall in der Schweiz in Bibliotheken anhören.
Sie haben Ihre Arbeit im Rahmen Ihrer Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule gemacht. Bekamen Sie Vorgaben?
Nein, die Hochschule hat eigentlich keine Vorgaben gegeben. Der Vorlass, das war ein Geschenk an die Hochschule. Wir wollten auch ein Geschenk zurückgeben. Und entsprechend wuchtig oder toll ist das Buch auch aus meiner Perspektive geworden.
Ein Buch schreiben und ein Buch herausgeben, das sind zwei verschiedene Dinge. Wer bezahlt?
Die Hochschule hat einen großen Beitrag geleistet. Dann habe ich bei verschiedenen Stiftungen und bei Gemeinwesen über 60.000 Franken reingeholt, um das zu finanzieren. Und ein großer Teil ist die Mitarbeit von Niklaus Troxler, der das Buch selber gestaltet und die Bildgestaltung, Bildbearbeitung gemacht hat, gratis für das Buch.
An wen richtet sich dieses Buch? Für wen ist es gemacht?
Das Buch ist natürlich für Nostalgiker gedacht, Leute, die dabei waren in Willisau, die sich für diese Geschichte interessieren. Es ist aber auch für Journalisten, für Forschende ist es eine wunderbare Quelle zu Willisau, zum Jazz in Europa, zum Jazz in der Schweiz.
Heute ist es soweit. Heute erscheint Urs Widmers neues Buch »Reise an den Rand des Universums«. Das ist kein Roman im herkömmlichen Sinne, sondern eine Autobiografie. Und sie beginnt mit einem bemerkenswerten Satz. Dem Satz, dass ein Schriftsteller, der seine Autobiografie schreibt, nicht ganz bei Trost sein muss. SRF-Literaturredaktor Michael Lüsier hat das Buch bereits gelesen. Meine Frage an ihn, wie ist das jetzt? Ist Urs Widmer tatsächlich nicht ganz bei Trost?
Ich denke schon, dass er ganz bei Trost ist. Urs Widmer schreibt ja, dass das Problem einer Autobiografie das sei, dass hinterher nichts mehr kommen kann. Denn in einer Autobiografie muss er alle seine Erinnerungen aufbrauchen und die fehlen ihm dann für weitere Romane. Insofern sagt er, sei ein Schriftsteller, der eine Autobiografie schreibt, nicht ganz bei Trost.
Urs Widmer hat ja tatsächlich ziemlich oft aus der Erinnerung heraus geschrieben. Es gibt ein Buch über seine Mutter, es gibt ein Buch über seinen Vater. Die basieren beide irgendwie auf Erinnerungen. Worin unterscheidet sich denn die Autobiografie jetzt von anderen Büchern von Urs Widmer?
Ja, eigentlich gar nicht so sehr. Für einen Schriftsteller ist es vielleicht ein großer Unterschied, ob eine Begebenheit jetzt tatsächlich so war, wie er sie beschreibt, oder ob eine Person tatsächlich so heißt, wie er sie nennt im Buch. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Aber es gibt auch Erinnerungslücken und die füllt er dann wieder mit Fantasie oder mit Erinnerungen, die in Wirklichkeit Erfindungen sind. Für mich als Leser ist es eigentlich eher egal, ob jetzt etwas tatsächlich so war oder ob es nicht so war. Ich lese hier in diesem Buch eine sehr gut erzählte und als Roman gebaute Geschichte und die funktioniert und die ist ein Stück Literatur deshalb auch.
Und wie geht das jetzt konkret in dieser Reise an den Rand des Universums?
Er erzählt die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens, zuerst die Kriegsjahre in Basel, an der Grenze, wie er aufwächst in einem klar antifaschistischen und intellektuellen Milieu, dann die 50er Jahre, das Jahrzehnt, in dem er erwachsen wird. Da spielt dann plötzlich eine Vespa eine große Rolle, Frauen, Reisen nach Südfrankreich, ein Aufenthalt in Paris. Dann die 60er, da wird er politisiert und er studiert und wird dann schließlich Lektor beim Suhrkamp Verlag und damit schon in sehr, sehr jungen Jahren gehört er zu den Leuten, die die deutschsprachige Literatur mitprägen.
Aber die Vespa unterwegs, die ist natürlich eine wichtige Etappe, das interessiert einen irgendwie. Das Buch endet dann mit dem ersten Roman, Alois, 1967. Warum setzt er diesen Endpunkt? Da ist er gerade mal 30, bisschen früh.
Ja, das ist wirklich früh für eine Autobiografie, aber Urs Widmer sagt in Interviews zwei Sachen dazu. Einerseits sei er ein diskreter Mensch, das heißt, er möchte nicht über Menschen schreiben, die noch leben. Das hat er übrigens immer so gehalten, das Buch über seine Mutter, von dem Sie erzählt haben, in dem es um die Affäre mit einem berühmten Dirigenten geht, die schrieb er erst in dem Moment, wo dieser Dirigent auch tot war. Das Zweite ist, er will nicht über Bücher schreiben, die er geschrieben hat. Und darum hört er seine Autobiografie in dem Moment auf, wo er anfängt, Bücher zu schreiben.
Er hat noch Pläne. Reise an den Rand des Universums von Urs Widmer erscheint heute. Michael Luisier, wie haben Sie die Reise mit vollzogen? Wie schätzen Sie das Buch ein?
Mir gefällt das Buch sehr. Es kann sehr heikel sein, wenn ein Schriftsteller auf die Fantasie verzichtet oder auf die Verdichtung verzichtet und einfach nur seine Erinnerungen aufschreibt. Das kann peinlich sein, das kann auch langweilig sein und das ist es überhaupt nicht. Wie gesagt, das funktioniert wirklich als Roman. Und dann ist er einfach ein großartiger Erzähler, der einem im Nu im Sack hat. Man taucht einfach ab in die Zeit, die man ja auch noch irgendwie kennt und in ein Lebensgefühl und in eine Denkweise, die einem noch vertraut ist. Und dann gibt es noch den Wiedererkennungseffekt. Das spielt hier. 2 Meter von der Stelle, an der wir jetzt sprechen, ist er aufgewachsen. Gerade gegenüber des Studio Basels. Das Studio Basel zum Beispiel spielt eine Rolle. Er kommt als Kind hierher und wundert sich, dass in diesem Haus alle Hausmann heißen. Das sind so Sachen, die einfach sehr mitreißend sind. Dennoch, es ist kein Buch über Basel. Es ist ein Buch darüber, wie einer zu dem wird, was er ist. Ein Buch über eine Zeit und ihr Lebensgefühl. Ein Buch über eine ganze Generation. Ja, es ist ein weiteres Buch des großen Erzählers Urs Widmer.
SRF Thema. Risiko.
Risiko. Auch aus künstlerischer Sicht. Das ist das Thema unserer Serie diese Woche. Gute Kunst ist immer ein Risiko. Tänzerin zum Beispiel ist für viele junge Mädchen ein Traumberuf. Doch für die, die diesen Weg tatsächlich einschlagen, bedeutet der Traumberuf dann harte Arbeit und wenig Sicherheit. Tänzer und Tänzerinnen setzen alles auf eine Karte. Sie riskieren nicht selten ihre Gesundheit. Sie fordern ihren Körper über die Schmerzgrenze hinaus. Wie geht eine Tänzerin mit diesen Risiken um? Und was, wenn man irgendwann merkt, ich habe auf die falsche Karte gesetzt? Rahel Walser hat eine junge Tänzerin getroffen.
8, 7, 6, 5. Ein großer Tanzsaal, 10 junge Frauen folgen den Bewegungen, die Simon Merkli vortanzt. Heute ist das Tanzen ihr Hobby. Einst war es ihr Beruf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Simon Merklis Tanzkarriere begann früh. Schon als 3-Jährige übte sie im Ballettsaal. Die Lehrer attestierten ihr Talent. Die Karriere begann. Wenn auch gar nicht wirklich bewusst.
Das Schöne war, ich habe mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht. Man spürt es nicht, dass das eine Riesenbelastung ist. Wenn man das mit ein bisschen Abstand ansieht, dann denkt man schon, wow, was konnte ich damals meinem Körper auch zumuten.
Simon Merkli verlässt ihr Zuhause und ihre Eltern. Sie trainiert 35 Stunden die Woche. In der Schule ist sie nur selten. Das Leben dreht sich um den Sport.
Man lebt in dieser Blase Spitzensport. Man kann, glaube ich, da wirklich von einer Blase ein bisschen sprechen, einer sehr positiven, und erlebt es als ganz natürlich.
Aus dem kleinen Mädchen von damals ist eine 24-jährige Frau geworden. 1,80 Meter groß ist Simon Merkli, ihr Körper durchtrainiert und muskulös. Es ist nicht der klassische Tänzerinnenkörper. Doch davon ließ sich Simon Merkli nie bremsen. Sie trainierte weiter, ihre Leidenschaft trieb sie an. Zweifel, ob sie mit ihrem Körper überhaupt ein Engagement findet und ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat, kamen keine auf. Der Wille zu tanzen war immer stärker. Der Fleiß zahlte sich aus. Simon Merkli wurde in das Ausbildungsprogramm der Ballettschule des Theater Basels aufgenommen. Es folgte ein Engagement am renommierten Friedrichstadtpalast in Berlin.
Ich kam da an am ersten Tag, dann kam ich in diesen Ballettsaal und ich weiß noch, wir waren 10 Uhr früh, Stange, da macht man immer das klassische Training, steht man an der Stange. Und dann kommen all diese Frauen rein. Ich weiß es noch, ganz genau, es waren 40 Frauen an diesem Theater und 20 Männer. Und eine war wunderschöner wie die andere und ich habe gedacht, oh Gott, wie kann man das handhaben?
Doch kaum stand Simon Merkley auf der Bühne, waren die anfänglichen Ängste wie weggeblasen. Der allabendliche Applaus von 2000 Leuten war Bestätigung genug. Der Friedrichstadtpalast ist das größte Revue-Theater Europas. Die Bühne ist mit über 2000 Quadratmetern so gigantisch wie keine andere auf der Welt. Die Vorstellungen sind eine geballte Mischung aus Glamour, Spektakel, Sexappeal und Athletik. Doch was auf der Bühne glänzt und glitzert, das begann hinter der Bühne für Simon Merkley zu bröckeln. Allmählich schlich sich das Gefühl ein, nicht am rechten Ort gelandet zu sein.
Der Moment, wo ich erstmals wirklich drüber nachgedacht habe, zu gehen, war eigentlich wirklich dieser eine Schritt auf die Bühne, wo mein Herz nicht mehr dieses Gefühl gehabt hat. Dieses Gefühl, wenn man auf die Bühne kommt, das ist ein ganz spezielles und das kann man nicht beschreiben. Das ist ein Glücksgefühl. Und als das erste Mal nicht mehr da war, da dachte ich so, oh Gott. Und habe gemerkt, irgendwas ist hier nicht mehr ganz richtig.
Jeden Abend die gleiche Vorstellung zu tanzen, dazwischen zahlreiche Kostümwechsel, das wurde zur Routine. Aus der Leidenschaft wurde Pflicht und das Risiko des körperlichen Verschlisses wurde zu groß. Für die damals erst 22-jährige Frau stellten sich damit grundlegende Fragen.
Gut, sollte dieses Tanzen einfach nur noch ein Job werden, nur ein Job sein, dann kannst du natürlich auch einen Job machen, den du länger als 35 machen kannst. Wenn das nur mein Job ist, dann sind natürlich die Entbehrungen groß und vor allem ist einfach das Ende sehr nah.
Simon Merkley packte die Koffer, kam zurück in die Schweiz und schrieb sich für ein Sportstudium ein. Heute arbeitet sie bei der Sportförderung der Stadt Bern und ist glücklich mit ihrem Entscheid.
Das Herz schlägt immer noch unglaublich fest für den Tanz. Und deswegen bereue ich keine Sekunde, die ich im Ballettsaal gestanden bin, weder als kleines Mädchen noch dann auf der Bühne beim Friedrichstadtpalast, weil das hat mich natürlich auch alles als Tänzerin geformt.
Der Tanz ist heute einfach Hobby und aus der Pflicht ist wieder eine Leidenschaft geworden. Die Erfahrungen aus der Zeit als Leistungssportlerin und professionelle Künstlerin sind für Simon Merkley eine Ressource, auf die sie zurückgreifen kann. Die Leichtigkeit, mit der Simon Merkley die Tanzkarriere mit all ihren Risiken angegangen ist, diese Leichtigkeit hat sie sich bis ins Erwachsenenalter beibehalten. Sie betrachtet das Ende ihrer professionellen Tanzkarriere nicht als Scheitern, es ist schlicht Teil ihrer Biografie und der Person, die sie heute ist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.